und Jesus der König, Jesus der Herr, ganz wesentliche inhaltliche Dinge, die für unser Leben ganz entscheidend sind. Wir leben mit dem, der uns rettet und erlöst, mit Gott versöhnt, durch den wir Vergebung haben, der unser Leben befreit und verändert. Und wir leben mit dem, der Herr ist in diesem Universum, der alle Macht hat, der das erste und das letzte Wort hat, dem die Zukunft gehört. Und wenn uns das anspricht, wenn das unser Herz erreicht, denke ich, kann uns das froh machen. Ich fange mit Grüßen an. Hast du in Afrika auch immer so geguckt, Yannick, so müde? Ein bisschen mehr Dynamik müsstest du noch zum Ausdruck bringen. Die sollte jetzt nicht verloren gegangen sein in deinem harten Dienst in Afrika. Ich habe ganz herzliche Grüße von der Sarah Sommer und dem kleinen John Benjamin. Heute wäre eigentlich auch Kindersegnung gewesen. Die fällt aber aus, weil sie sind beide richtig doll krank. Heute Morgen ging dann das Schreiben rum. Gestern hat sich so ein bisschen schon angekündigt. Dann hatte ich ihr geschrieben, gut, dann guck doch mal, was morgens ist, die Situation. Und das mussten wir dann streichen. Ohne sie werden wir das natürlich nicht machen. Sie wünsche ich das sehr und das wollen wir gerne tun, weil das, denke ich, ein ganz wichtiger Dienst ist und auch ein sehr schöner Dienst ist, den wir aneinander tun können und segnen, Gutes von Gott her dem anderen zusprechen, wünschen, in sein Leben hineintragen, dass Gott das umsetzt, finde ich eine wunderbare Sache, das zu einem späteren Zeitpunkt. Aber dann habe ich ganz viele Grüße mitgebracht, die ich aber ein bisschen bündeln will. Ich war ja die letzten Tage bis gestern auf der Bundesratstagung des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinde und habe die Gemeinde Völkling und Merzig da vertreten. Jetzt ist Daniel schon barfuß. Er hat gesagt, bei dem Sommerwetter kann er sich schon leichter gleiten. Ich denke, wenn es noch wärmer wird, bin ich mal gespannt, wie Daniel dann angezogen ist. So. Nur noch wahrscheinlich T-Shirtchen und kurze Shorts. Okay, wir haben ja keine Kleidervorschriften. Also von der Bundesratstagung habe ich ganz viele Grüße mitgebracht, auch persönliche natürlich von Geschwistern, die uns kennen, die schon Weggefährten waren hier, ehemalige Pastoren oder Menschen, die schon mal hier gelebt haben. Natürlich auch viele, die ich persönlich kenne. Es war wie immer so eine Bundesratstagung. Es waren Teile, die einfach motivierend sind, spannend sind, interessant sind. Neue Gemeinden sind aufgenommen worden, werden vorgestellt. Und durch die wenigen Dinge kriegt man aber mit, da ist Geschichte Gottes, da ist ein Gott am Werk, ein lebendiger Gott, der Gemeinden gründet, Gemeinden baut, der Menschen hinzutut. Da ist Leben, das Gottes Wirklichkeit bezeugt. Es wurden Gemeindegründungsprojekte vorgestellt, wieder mehr, immer mehr. Das mich auch wirklich sehr freut, weil das eigentlich auch unser Weg und unser Auftrag ist, Gemeinde zu gründen. Und wir haben ja ein Stück diese Geschichte von Völkling aus, Gemeinde Merzig gegründet worden, auch Saarbrücken und andere Gründungen sind geschehen. In Saarbrücken gibt es mittlerweile wieder eine Neugründung, über die wir uns freuen. Was mich da ganz besonders bewegt ist, bei ganz vielen dieser Gemeindegründer und Gründerinnen, die da in Erscheinung getreten sind, die jetzt neu vorgestellt wurden, merkt man, wie tiefgreifend Gott in ihrem Leben etwas getan hat, dass ihr Herz entflammt hat für die Anliegen Gottes, Menschen für Christus zu erreichen und als Gemeinde für Menschen da zu sein und die Ehre Gottes zu suchen und für die Ehre Gottes zu leben. Und manche Geschichten sind richtig tiefgreifend. Da merkt man, wie Gott einen Menschen mit einer ganz tiefen Erfahrung rausgeholt hat aus vielleicht aus einer Frömmigkeit, die recht passiv ist, die sehr selbstzufrieden und selbstgenügsam ist und freigesetzt hat, die Barmherzigkeit, die er erfahren hat, auch zu leben. Ich könnte das jetzt alles mit Zeugnissen noch ein bisschen illustrieren, um das zu verstehen. Mich hat das ganz, ganz stark begeistert, wenn das so sichtbar wird. Das ist eine Herzenssache, ein Herzensanliegen dieser Gemeindegründer, dass das passiert, dass Gott Geschichte an Orten konkret schreibt, mit Menschen und für viele Menschen eine Zukunft schenkt und Zukunft schafft, die dem entspricht, was er für uns gedacht hat. Das hat mich sehr bewegt. Natürlich gibt es da auch immer wieder das, was nicht so spannend ist. Satzungsfragen, 1,5 Tage lang, unheimlich interessant. So Rechtsfragen, Ordnungen, die beschlossen und geändert werden müssen und so weiter. Und oh, ich bin wirklich der Typ dafür, muss ich sagen. Ich habe immer Fluchtgedanken gehabt in dieser Zeit. Aber ich habe eisern durchgehalten, weil ich ja das Mandat der Gemeinden hatte, da zu sein und dabei zu bleiben und immer wieder meine Stimmkarte an der richtigen Stelle gehoben. Ja, das gehört auch dazu. Wir sind eine lebendige Kirche, aber wir sind natürlich auch ein Stück Institution. Das hat auch seine Berechtigung und dafür gibt es ein paar Regeln. Aber die nehmen immer wieder bei solchen Sachen auch viel Platz ein. Aber es war motivierend und belebend. Es war einfach schön zu sehen, dass das Wahrheit ist. Das Thema war ja Staunen über Christus im Anderen, auch den Anderen zu erleben, diesen lebendigen Christus zu erleben, dieses Zeugnis zu haben. Ganz besonders bewegt hat mich ein Pastorenkollege, schwerstbehindert, hat nur 2 kurze Armstummel und sonstige Einschränkungen, auch Bein fehlt teilweise, sind mit Prothesen ersetzt. Und dieser Mann hat uns ein Stück gelehrt über Inklusion, über Einschließen von Menschen mit Behinderung. Und ich habe da schon drüber gepredigt, wir haben da schon viel drüber nachgedacht, aber der hat das in so einer geistlichen und tiefen Weise getan und gleichzeitig so lebensnah, es ist ja sein Leben, und gleichzeitig mit so viel Humor. Das war ganz, ganz stark und bewegend. Und Gott gebraucht diesen Mann in seinen deutlichen Begrenzungen, für den viele Menschen diese Zukunft überhaupt nicht gesehen haben, die er hat und die er lebt, was Gott durch ihn tut, in besonderer Weise. Und das ist einfach motivierend. Und sich selbst als jemand zu wissen, der Grenzen hat, Begrenzungen hat, ich will jetzt das Wort behindert ist vermeiden, aber ist ja auch ein Stück unsere Wirklichkeit. Gott sucht sich nicht den perfekten, durchtrainierten, muskelstarken, vollendeten Menschen aus, mit dem er Gemeinde baut, mit dem er in diese Welt hineinwirkt, sondern nimmt den Menschen, der da ist, und macht aus jemand, der nicht viel ist von seinen Bedingungen her, ein wirkungsvolles Mittel der Liebe Gottes. Das ermutigt, denke ich, jeden von uns, sei es nur wegen unserer Minderwertigkeitskomplexe, sei es wegen unserer offensichtlichen Einschränkungen, die wir vielleicht an manchen Stellen haben. Herr, ich kann nicht, ich stotter. Für Gott ein Problem? Herr, ich kann nicht, ich habe dies nicht, ich habe das nicht, ich bin dies nicht, ich bin das nicht. Für Gott ein Problem. Und ich fand, da wurde das nochmal ganz deutlich, wie Gottes Berufung aussieht. Er beruft sich Menschen. Und er wirkt in dieses Leben der Menschen hinein. Und das, was dann passiert, das ist dann Gottes Werk. Und das ist auch schön anzuschauen. Es ist auch schön anzuschauen, ein Mensch, der befreit ist von all dem, was dann solche Behinderungen, solche Geschichte, die man mit der Behinderung hat, angerichtet haben konnte, dass das überwunden ist und bewältigt ist. Und so ein Mensch mit der Geschichte, der ist sicherlich spezialisiert als ein Tröster und Hoffnungsgeber für Menschen mit einer vergleichbaren Geschichte, die für sich kaum Lebensperspektive sehen, die ständig ihre Defizite beklagen und die nicht über dieses Level des Klagens hinauskommen. Und das will Gott nicht, dass wir in diesem Level des Klagens stecken und des Bejammerns unserer Bedingungen. War sehr ermutigend. Also Gott hat auf viele Weise Möglichkeiten, zu uns zu reden, sich zu offenbaren, sich mitzuteilen, wer er ist, was ihn bewegt, was ihm am Herzen liegt, wie sein Wesen ist, seine Art, durch das Zeugnis von diesen Menschen. Ich hatte eine Pause dazu genutzt, mir nur eine Bratwurst geholt, die da auch furchtbar teuer ist, und bin dann in Kassel, sieht man von diesem Palais-Zentrum, wo die Tagung war, wenn man die Straße entlang guckt, sieht man das, wie heißt das Denkmal? Die Wilhelmshöhe, genau, und man guckt darauf und ich habe gedacht, fährst du da oben hin, setz dich in die Sonne, war ja schöne sonnige Tage, war ja auch ganz gut. Und ich wollte auch einen Moment haben, wo ich so meine Herzenstür nicht nur für Gott weit mache, sondern auch für die Sonne, um das Licht und die Wärme reinzulassen, und bin da hochgefahren. Und da ist eine wunderschöne Parkanlage, groß, weitläufig, ganz, ganz schön. Und ich habe meine Pause da verbracht, bin da ein bisschen rumgelaufen, habe mich da hingesetzt und habe einfach gestaunt. Mein Gott hat das geschaffen. Mein Gott hat das geschaffen. Das war die Offenbarung, die Gott uns ja allen gibt, die Offenbarung Gottes in der Schöpfung. Er ist der Schöpfer. Und das wird deutlich an diesen Dimensionen, was das für ein Schöpfer ist. Größe, seine Kraft, seine Wirklichkeit, unbeschreiblich. Und gleichzeitig seine Kreativität, sein Geschmack, sein Gefühl für Schönheit. Und dann auch noch die Tatsache, wem vertraut er diese Schöpfung an? Für wen hat er diese Schönheit, diese wunderbare Welt geschaffen? Und das ist ja schon eine Welt nach der nach dem Sündenfall, ne? Eine gefallene Schöpfung, aber man erkennt es ja an einigen Stellen noch, die Schönheit, die Herrlichkeit, die Größe, die Gott hervorgebracht hat. Das Zeugnis in der Schöpfung hat mein Herz berührt. Das Zeugnis im konkreten Wirken am Leben von einzelnen Menschen hat mein Herz berührt. Das Zeugnis, das Gott schenkt in der Geschichte mit Menschen und in der Geschichte mit Gemeinden, hat mein Herz berührt. Gott redet auf so vielfältige Weise. Und in der Bibel wird uns das gesagt. Er redet durch die Schöpfung, gibt ein Zeugnis von seiner Existenz, von seiner Größe, von seiner Kraft, von seinem Wesen. Er redet durch die Geschichte Israels. Was wird da deutlich an Treue Gottes? Was lernen wir da über unseren Mensch, über unser Menschsein und über Gottes Wesen? Wie er diesen Bund hält und in diesem Bund der treue Part ist, der nachgeht, lebt, der immer wieder einen neuen Anfang macht. Wir gucken immer in das Herz Gottes. Wir gucken immer in das Herz Gottes. Wir lernen ihn natürlich kennen auch durch seine Gebote, dass Gott eine Ordnung gibt, die uns dienen soll, Leitplanken für unser Leben, die dafür sorgen, dass unser Leben auch gelingen kann. Auch da gucken wir in das Herz Gottes, für uns, nicht gegen uns gerichtet, für uns. Wir sehen Gottes Wirklichkeit, so heißt es nachher im Hebräerbrief, durch das, was die Propheten offenbart haben, was Gott manchen Menschen ganz tief, ganz spezifisch gezeigt hat, die also nicht nur an den Taten, an dem Äußeren Gott erkannt haben, sondern auch, sag ich mal, mehr in der Stille im Verborgenen. Gott offenbart sich, er teilt sich mit, er zeigt immer etwas von sich selbst, von seinem Wesen. Er sucht immer einen Weg zu uns, permanent E-Mails von Gott in unserem Leben, in meinem Leben. Und im Hebräerbrief heißt es, nachdem Gott sich auf vielfältige Weise auch durch die Propheten offenbart hat, hat er sich zuletzt durch seinen Sohn offenbart, durch Christus. Und da will ich nur sagen, wer mich sieht, sagt Jesus selbst, sieht den Vater. Guck mich an, wie ich mit Menschen umgehe, was ich tue, wie ich mit Nöten umgehe, wie ich mit Naturgewalten umgehe, wie ich mit Katastrophen umgehe, wie ich mit Schuld umgehe, wie ich mit Sündern umgehe. Guck mich an, schau das an. Und dabei lerne ich Gott kennen. Dabei lerne ich Gott kennen. Wir können noch viele andere Dinge nennen. Ich möchte einen Aspekt noch nennen, der und auch zu dem Predigtgedanken hinführt. Der steht im 2. Korinther 3, in Verse 2 und 3. Da sagt der Paulus, ihr seid unser Brief bezüglich der Korinther. Und da sage ich jetzt mal, so wie ich bin, in Klammern ausgerechnet die Korinther. Ihr seid unser Brief, vorher geht es um Empfehlungsschreiben, in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Das ist eigentlich was ganz verständlicher Gedanke, ne? Da ist was sichtbar geworden, wie die leben, wie die sind, wie die handeln, was sie tun. Und das kriegen die anderen mit. Das ist lesbar. Das ist ablesbar. Das hat eine Sprache, was da gelebt wird, was sie tun. Und dann geht's weiter. Ihr habt euch als Brief Christi erwiesen. Durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern in fleischerne Tafeln des Herzens, in ein lebendiges Herz hinein. Was für eine wunderbare Aussage, ne? Ihr seid Brief Christi oder ihr habt euch als Brief Christi erwiesen. Da habe ich wieder gedacht, ausgerechnet die Korinther, auch mit aller Unzulänglichkeit, auch mit allen Problemen. Ja, an manchen Problemen ist sichtbar geworden, was wir für einen barmherzigen Gott haben. Dass der auch mit Leuten, die solche Probleme haben und machen und der Veränderung bedürfen, seine Geschichte macht. Auch das wird sichtbar und deutlich daran. Und ich habe gedacht, Brief Christi, also da spricht Gott schon wieder. Auch durch unser Leben, durch Leben, das Leben unserer Gemeinde, schickt er eine E-Mail in diese Welt, permanent. Auch durch mein Leben, wie ich handle, nicht nur wie ich rede, auch wie ich handle, schickt er eine Mail oder was für Nachrichtenmedien wir alle heute im Kopf haben können, in diese Welt. Da wird jetzt heute bestimmt anstelle von Briefen ein paar andere, modernere Kommunikationsmittel stehen, mit der Gott in diese Welt hineinredet. Und ich habe gedacht, ich möchte wirklich ein Brief sein, in dem das steht, was Wahrheit ist über Gott. Ich möchte ein Brief sein, in dem das steht von seiner Barmherzigkeit und Gnade, von seiner Liebe und Treue, von seiner Kraft und Stärke, von seiner Herrlichkeit und Macht. Möchte ich sein. Wie sollen solche Menschen Hoffnung sonst kriegen, die ihn noch nicht kennen, wenn da nicht das rüberkommt? Ne? Ein Brief der Hoffnung, mein persönliches Leben, ein Brief des Ermutigens, mein persönliches Leben. Das hat Gott an mir getan. Wenn das ablesbar ist in meinem Leben, das ermutigt doch, oder? Das ist doch eine Einladung für andere Menschen. Ein Brief Christi, durch unseren Dienst zubereitet, also das Schreiben mit Menschen dran, da wurde investiert, das ist auch unser Miteinander und aneinander handeln. Nur im Wesentlichen, sondern mit dem geistlich lebendigen Gottes geschrieben. Das hat Gott geschrieben. Das ist seine Handschrift, das sind seine Wirkungen, seine Taten in ein lebendiges Herz. Ein Zeichen dafür, dass das Menschen sind, die ein neues Herz haben, die zu Christus gehören. Nicht mehr ein fleischernes Herz, nicht mehr ein steinernes Herz, sondern fleischernes Herz, lebendiges Herz, dafür steht das. Ja, aber da wir heute Kindersegnung hatten, hatte ich das Thema ein bisschen enger geführt, gedanklich. Und das werde ich jetzt auch tun, weil ich denke, man kann es immer wieder trotzdem weiter aufmachen. Wir hatten ja Kindersegnung, da geht es ja auch unter anderem um Elternschaft. Daniel hat auch erwähnt, dass wir Vater- und Muttertag hatten. Das hat ja auch was mit Elternschaft zu tun. Und deswegen habe ich das Thema ein bisschen anders formuliert, im Blick auf die Tatsache, dass wir Brief Christi sind, dass also was lesbar wird an unserem Leben. Und im Blick auf diese Tatsache Kindersegnung hatte ich das Thema so genannt. Und diesen Satz habe ich schon mal irgendwo in einer Predigt gebraucht. Das Leben der Eltern ist wie ein Brief oder wie ein Buch, in dem die Kinder lesen. Und ich habe gedacht, ich mache das jetzt so. Ich befrage jetzt die Kinder, was sie denn so lesen. Und ich habe meine gesagt, bleibt heute zu Hause und antwortet nicht, sondern wir befragen nur Mooks, Hessers und so weiter, ne? Okay, seid ihr einverstanden? Was Sie denn so gelesen haben im Leben Ihrer Eltern? Ich könnte ja auch da fragen, ne? Unsere Nachbarn. Aber machen wir nicht. Aber das ist, ne? Was lesen die Kinder? Darum geht es schon auch. Wir können das natürlich, damit alle sich ein Stück überhaupt auf den Gedanken einlassen, so formulieren. Unser Leben ist der Brief, in dem die Nachbarn lesen. Oh, ich bin Nachbar. Oder die Kollegen oder die Bekannten. Grundsätzlich, darum geht's ja, ne? Da wird was erkannt, gesehen, gelesen. Das ist wie ein Buch. Da steht was geschrieben in den Taten, in den Worten. Kommt was rüber. Was wird dann gar gelesen? Und da ich ein Mensch bin, der sofort irgendwo immer Relativierung findet, habe ich gedacht, bei Jesus haben sie auch nicht nur gute Sachen gelesen, ne? Und nicht, weil er schlecht war, sondern weil sie ihm alles Mögliche unterstellt haben. Sie haben Dinge negativ interpretiert. Gotteslästerer. Der macht gemeinsame Sache mit Dämonen und mit Sündern und, was sie dem nicht alle angehängt haben. Und trotzdem, wer mich sieht, sieht den Vater. Trotzdem klarste, deutlichste Wahrheit, Botschaft durch sein Tun und sein Reden über die Wirklichkeit Gottes, über das, wer Gott ist. Also vergessen wir die Relativierung, die uns entspannen könnte. Ja, auch wenn ich einen schlechten Ruf habe, das ist halt so. Das will ich jetzt gar nicht im Blick haben. Lass uns, denke ich, einfach mal drauf ein. Was lesen denn die anderen in unserem Leben? Ein Krimi mit Gruselpassagen oder eine Familiensaga mit vielen romantischen Szenen oder auch Intrigen bis zum Abwinken? Was erzählt unser Leben über Freude, über Sinn, über Liebe, über Glauben? Über Glück und Freude habe ich bewusst reingenommen, weil das geht einem manchmal verloren. Manchmal hat man so eine Ernsthaftigkeit des Lebens, dann ist das nur noch das leidvolle, lastvolle Leben. Da ist nichts mehr von Freude. Geht mir auch so. Man ist nur noch beschäftigt mit Konfliktlösungen, nur noch beschäftigt mit Schwierigkeiten, die bewältigt werden müssen, nur noch in Baustellen unterwegs. Als Feuerwehrmann oder als was weiß ich auch immer, retten, was zu retten ist, irgendwie Freude? Freude? Und ich merke, ich muss da aufpassen, dass nicht dieses Paket, das oft zu unserem Leben gehört, je nach Umständen, die wir haben, manchmal auch je nach Beruf, aber doch, dass da ist, das nicht alles auffrisst und worin gründet sich dann meine Freude und woraus wird sie lebendig? Und ich merke, ich bin dazu fähig, mich zu freuen. Zum Beispiel über Christus im Anderen, über das Wirken Gottes. Ich bin doch in der Lage, mich darüber zu freuen, was Gott tut. wie viel Mut er mir macht, wie viel Kraft er mir gibt, wie viel Hilfe er schenkt, wie treu er ist. Und was erzählt unser Leben über Ziele, den Umgang miteinander? Was erzählt unser Leben da? Was erzählt unser Leben über Vertrauen, über Vergebung, über Gottes Liebe? Wo lernen unsere Kinder den Umgang mit dem Umgangston? Wo lernen unsere Kinder den Umgang mit dem anderen? Da können wir manchmal unheimlich stark prägend sein. Wir sind als Familie eng zusammen, und ich rede jetzt nicht von uns, das sind wir. Was jetzt kommt, das ist nicht mehr unsere Wirklichkeit. Aber da sitzt man da als Familie und hat alle anderen im Blick und analysiert bei allen anderen, was nicht hundertprozentig in Ordnung ist, was nicht gut ist, und hat immer alle möglichen Punkte aus einer, denke ich, Überheblichkeit und Unbarmherzigkeit, die man bei den anderen beklagt, schlecht findet und nicht gut findet. Was machen die Kinder eines Tages? Die übernehmen die Rolle des Kritikers, die bleiben in dieser Position, die zerpflücken, die analysieren, die hauen auseinander. Das wird erst durchbrochen, wenn man seine eigene Unzulänglichkeit von Gott mal tiefgreifend gezeigt bekommt und merkt, wir leben auf der Basis von Gnade vor Gott und von Barmherzigkeit. Und nicht auf der Basis funktioniert unsere Beziehung zu Gott, dass wir alles richtig machen und in allem schon vollendet sind, sondern bleibend von Gnade. Und ich bin so arrogant, dass ich manchmal staune, was, das ist ein Mitarbeiter Gottes, den gebraucht er? Und das 10 Minuten nicht merke, was ich für eine bescheuerte Haltung habe. So überhaupt zu denken. Versteht ihr das, was ich sage? Ein Bruder hat ein Beispiel erzählt, auch ein Gemeindegründer, das ihn tiefgreifend bewegt hat, diesen Weg zu gehen und mit ganzem Herz, mit ganzer Konsequenz, mit allem, was das kostet, diesen Weg zu gehen. Er hat ein Beispiel von Barmherzigkeit erzählt. Ich kann das nur noch fragmentarisch wiedergeben. Und zwar hatte jemand 10.000 veruntreut. 10.000 aus der Gemeindekasse. Kann ja nur ein Kassierer gewesen sein. Ich sage jetzt auch nicht, von welcher Gemeinde der gesprochen hat. Und der das getan hat, der ist dann aufgeflogen und er hat um Vergebung gebeten. Dann denkt man natürlich, ja klar, jetzt bist du überführt, bleibt ja nichts anderes über, ne? Ja, als dann christliches Ritual, tut mir leid, dass ich das gemacht habe, bin schuldig und so weiter. Aber sie haben ihm das geglaubt. Die Gemeindeleitung hat ihm das geglaubt und einer aus der Gemeindeleitung ist hingegangen und hat gesagt, ich bezahle die 10.000 und ich möchte, dass er weiter in dieser verantwortlichen Arbeit stehen kann. Der hat ihm das geglaubt, dass er seine Schuld eingesehen hat und dass das der Ausgangspunkt war für ein neues Handeln mit Gott. Fand ich unheimlich toll. Ich bezahle deine Schulden. Ich sage nicht nur, ich vergebe dir, sondern wie Christus das gemacht hat, ich sorge auch dafür, dass die Schuld weg ist, dass die Schuld getilgt ist. Ist eigentlich sehr konsequente Vergebung, ne? Ist eigentlich Vergebung, wie Christus vergeben hat. So. Und dann habe ich wieder gemerkt, wie hoch die Latte manchmal bei mir ist. Je nachdem, um wen es geht, den ich vergeben muss. Wie hoch die Latte ist. Hat Gott die Latte bei mir schon mal hochgelegt? Hat er gesagt, nee, da waren noch nicht 17 Liter Tränen der Buße, sondern nur 12, also noch nichts. Ich merke, wenn ich meine Sünde bekannt habe, ob mit vielen Emotionen oder ohne, Gott hat mir meine Schuld vergeben. Er wirft sie mir nie mehr vor, er rechnet sie mir nicht mehr an, sie steht nicht mehr zwischen uns. Wo lernen Kinder den Umgang mit dem anderen? Und wie gesagt, diese Erfahrung, die da passiert ist, die hat ihn so tiefgreifend Barmherzigkeit begreifen lassen und die wünscht er sich für ganz, ganz viele Menschen, egal welche Geschichte sie haben. Und ich denke, dieser Mensch ist in der Lage, zu Menschen zu gehen und wird Menschen erreichen, die wirklich gescheitert sind, die noch nicht mal die bürgerliche Fassade vielleicht mitbringen können. Wo lernen unsere Kinder Verantwortung? Unsere Kinder sind zum Teil Spiegelbilder und sie spiegeln nicht nur die böse Welt oder die Miterzieher, die dazugehören, Kindergarten, Schule, Freunde, Medien, sondern auch immer uns, dich und mich, das Elternhaus. Und ich denke, wir wollen alle das Beste für unsere Kinder. Aber was ist das Beste? Und jetzt sage ich einen Satz, den ich jetzt einfach dazu schreibe, der vorher ja nicht da stand. Wir wollen alle das Beste für unsere Nachbarn und Kollegen. Ich sage das jetzt, und ich sage das jetzt ganz ehrlich, da hört es aber auf. Ne? So, das war zu viel. Für die Kinder, das ist ja richtig. Aber für Gemeinde Jesu ist es genauso richtig zu sagen und zu leben, wir wollen das Beste für die Nachbarn. Boah, haben wir schwierige Nachbarn. Hier als Gemeinde. Die machen uns nur Probleme. Die stehen mit ihren Autos immer da rum. Die sitzen heute Morgen da. Die parken immer hier. Nee, wir haben wunderbare Lösungen, haben großen Frieden. Aber ich karikiere das mal so ein bisschen. Da kann ja ganz viel entstehen. Und jetzt mal ganz offen. Haben wir das überhaupt im Blick? Denkt an eure Nachbarn, müsst nicht hier an die Nachbarn denken. Überhaupt ansatzweise, was ist das Beste für meinen Nachbarn? Dafür fange ich an zu beten und wo ich einen Weg finde, das auch zu tun. Über das hinaus, was ich jetzt für meine Kinder denke und wünsche, weil das wäre eine Lebensäußerung, die zur Gemeinde Jesu gehört. Wenn wir jetzt in der Bibel nach Grundzügen für die Erziehung schauen, nach Inhalten und Zielen für das Familienleben in Wort Gottes suchen, werden wir überrascht sein. Die Bibel quillt nicht über von Berichten über Idealfamilien und übrigens auch nicht über Idealgemeinen. Im Gegenteil, sie schildert uns ganz realistisch, dass durch die Abkehr des Menschen von Gott auch im Familienalltag ein tiefer Riss sichtbar wird. Sie beschreibt sogar als eine der ersten Auswirkungen des Verlustes der Gemeinschaft mit Gott den Zerfall einer Familie, und zwar durch Neid und Eifersucht. Sie erzählt uns, dass durch die persönliche Schuld, können wir sagen, das Desinteresse an Gottes Maßstäben, Ehen und Familien zerstört werden. Uns wird gezeigt durch das Wort Gottes, dass kein bleibender Friede in Ehe und Familie möglich ist, wo der Friede mit Gott fehlt, wo die Einsicht, Umkehr und Vergebung Fremdworte bleiben. Das ist immer so ein Spruch, den man ja immer wieder auch bei Traupredigten sagt. Ohne gelebte Vergebung wird jede Beziehung scheitern. Kann ich jetzt nicht statistisch nachweisen, aber ich denke, vom Grundsatz ist das doch so. Auch wenn wir eine sehr schöne Beziehung haben, auch wenn wir uns in der Regel gut tun und wohltun, gibt es nicht mal den Punkt, wo man sich vergeben muss? Wo eine Enttäuschung da ist über das Verhalten des anderen? Und wie kommt man da wieder raus? Bleibt man jetzt auf dem Level der Enttäuschung, der Unzufriedenheit, des Frustes über den anderen? Oder sagt man, okay, ich sage Ja zum anderen und wo es Schuld ist, sage ich auch Ja, indem ich ihm vergebe und ihm das nicht mehr anrechne. Auch wenn ich weiß, das ist vielleicht ein Weg, ein Prozess nötig, dass nicht nur die Schuld jetzt getilgt ist, das geht sofort, sondern dass auch das, was vielleicht hinter dieser Schuld steht, Prägung, Verhalten, überwunden wird. Wir schauen mal mit wenigen Aspekten einer Familie über die Schulter. Von dieser Familie wird uns in den ersten drei Kapiteln des ersten Samuel-Buches berichtet. Wenn wir jetzt eine Schriftlesung machen würden, wäre das heute Morgen alles. Ich lese nicht den Text, sondern erzähle in der Predigt ein bisschen davon. 1. Samuel, die Kapitel 1 bis 3. Der Vater heißt Elkana, Gott hat geschaffen, und die Mutter heißt Hannah. Gnade. Das ist was, ne? Deine Frau hat einen gescheiten Namen. Gnade. Und der Bub, das ist der Samuel. Samuel war so ein richtig guter Typ. Und das hat ja einen Zusammenhang, das hat ja einen Hintergrund. Der ist ja nicht einfach so geworden. Das hat mit Saat zu tun, das hat mit Pflege zu tun, das hat mit Hege zu tun, das hat mit Erziehung zu tun, nicht nur, aber auch. Gucken wir mal weiter vor, als er schon in die Jahre gekommen war, graue Haare hatte und so, da bescheinigen ihm einige Leute, und wichtig ist, wer ist das? Kenner seiner Person, das ist entscheidend. Absolute Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, eindeutiges, unerschrockenes Verhalten, Gehorsam dem Willen Gottes gegenüber und auch in schwierigen Umständen Zuverlässigkeit. Man könnte sagen, da stimmte der Lebensstil. weil das die Persönlichkeit, die da gewachsen war, hervorgab. Die brachte das hervor. Die gab das her. Die Persönlichkeit. Und jetzt gucken wir uns mal den Einfluss des Elternhauses an. Was die Eltern getan haben, wird uns nicht viel berichtet, aber so ein paar fragmentarische Betrachtungsweisen wollen wir tun. Was für einen Einfluss hatte das Elternhaus auf die Entwicklung? Denn das Leben der Eltern ist ja ein Buch, in dem die Kinder lesen. Das lässt ja immer noch offen, ob sie wirklich dem auch folgen. Das ist noch immer etwas, weil auch die Kinder ab einem bestimmten Alter werden als mündige und eigenverantwortliche Personen angesehen. Ich sage das immer so und das stimmt im Wesentlichen, aber das müsste man eigentlich differenzieren. Kinder glauben das, was ihre Eltern glauben bis zu einem bestimmten Alter. Und das nimmt Gott ernst. Die sind dann ernstzunehmende Kinder, die mit Jesus leben. Das wird gar nicht in Frage gestellt. Die glauben das ganz selbstverständlich. Das hat nachher eine Eigenverantwortung und das merkt man, wenn das so anfängt. Wenn sie so Entscheidungen treffen können, entwicklungspsychologisch würde man sagen, wenn sie kognitive Fähigkeiten haben, also selber reflektieren können, auch Werte reflektieren können, Ziele reflektieren können, was sie wollen reflektieren können, dann kommt auch die Eigenverantwortung. Aber der erste Eindruck, den man hat, wenn man die Eltern anguckt und die Beziehung anguckt, die positive und vertrauensvolle Beziehung Samuels zu Gott, die hatten seine Eltern ihm vorgelebt. Zwar in den wenigen Jahren, in denen er zu Hause lebte und in den wenigen Begegnungen, die sie mit ihrem Sohn hatten. Elkanah und Hannah lebten sehr selbstverständlich ihr Verhältnis zu Gott. Und es war, wenn man es sich anguckt, ein Vertrauensverhältnis. Das sagt sich so schnell, ne? Ein Vertrauensverhältnis. Gott war in alles eingebunden, in Höhen und Tiefen, in schwierige und schöne Situationen, alles eingebunden. Es wurde vor Gott gelebt, mit ihm wurde darüber geredet. Vertrauensverhältnis. Vertrauensverhältnis heißt nicht immer, ich glaube alles sofort und es passiert sofort und ich muss jetzt ganz viel Glauben investieren, dass es wird, sondern das heißt, ich vertraue mich an und ich bleibe mit meiner Hoffnung bei ihm. Auch wenn ich manchmal das nicht so verstehe, auch wenn ich das manchmal nicht so kapiere, warum, wieso, auch wenn es manchmal eine Durststrecke gibt. Das ist Vertrauensverhältnis. So, was man sich mal gelobt, so als Ehepaar, so klassisch, in guten und in schlechten Tagen, in Höhen und Tiefen, sind wir da nicht nur verheiratet, sondern haben ein Verhältnis, ein Vertrauensverhältnis. Mal schwerer, mal Last, mal wunderschöne Freude. Und woran erkennt man Vertrauensverhältnis zu Gott? Das erkennt man an den Gebeten. Und das erkennt man an ihrem Gehorsam. Also nicht an frommen Sprüchen, sondern konkretes Leben mit Gott. Das wird uns beschrieben. Im besten Sinne alltägliches Leben mit Gott. Und ich sage das so ein bisschen mit so einem kleinen kritischen Unterton. Wir können uns ja nicht in den Alltag alle so reingucken und es gibt auch gar keine Bewertung jetzt über jemanden oder sowas. Aber was ich am Sonntag praktiziere und lebe hier in der Gemeinde, das sind wir ja, hoffe ich, das ist ja echt. Aber das ist natürlich nicht alles. Das ist natürlich nicht alles. Die Wirklichkeit, unsere innere Wirklichkeit, unser inneres Vertrauensverhältnis zu Gott, ne? Das sollten wir am Montag ablesen, sag ich mal, wenn wir schon mal was festlegen wollen. Nicht am Sonntagmorgen, am Montag, am Dienstag, im Alltag. So. Weil es ist wiederum so. Man kann, und das ist auch ein Stück normal, natürlich durch die Prägung, durch die Atmosphäre, durch die Stimmung, durch das Miteinander und vielleicht will ich auch dazugehören und will das auch dokumentieren, kann man was nach außen kehren. Ich singe mit und ich heb die Hände mit oder ich mache das und jenes mit. Aber das ist ja noch nicht alles. Was bete ich denn im Alltag? Was bete ich denn, wenn ich alleine bin? Bete ich da? Und was bete ich? Alltägliches Leben mit Gott. Einer unserer Kinder hatte immer, wenn er etwas nicht verstanden hatte, wie etwas praktisch aussieht und geht, gesagt, Papa, wie geht das? Da konnte er noch nicht so gut sprechen, können ja mittlerweile alle, hoffe ich. Papa, wie gehen das? Und jetzt die Frage, alltägliches Leben mit Gott, wie gehen das? Wie geht das? Ich kann das ja richtig. Wie geht das, alltägliches Leben mit Gott? Nehmen wir, und das kam ja vor, im Zusammenhang mit der Hoffnung, das Gebet. Nehmen wir das Gebet. Fangen wir damit an. Der Samuel war von Gott erbeten. Lange war Hannah kinderlos geblieben. Und das brachte ihr manchen Spott und damit manche innere Verletztheit. Sie hatte Gott im Gebet ihr Herz ausgeschüttet und ihm ihre Sehnsucht nach einem Kind gebracht. Alltägliche Beziehung mit Gott. Die Bibel beschreibt uns dieses so persönliche Gebet, das sie betet. Und das war ja nur das eine Exemplar, das war ihr ständiges Beten. Es ist uns aber nur eins überliefert an dieser Stelle. Und zu ihrem Beten gehörten Flehen und Weinen, Klagen und Hoffen. Das Ganze, was uns manchmal innerlich ausmacht, die ganze Emotion, die mit dabei ist, die ganze Traurigkeit, die ganze Verunsicherung und gleichzeitig das manchmal anstrengende Festklammern dann, Hoffen auf Gott. Da ist noch einer, der kann doch. Und nach dem Gebet, da heißt es, so ganz schlicht als Beschreibung der inneren Wirkung, zwar noch nicht gleich was anderes passiert, aber das war das Erste, sah Hannah nicht mehr so traurig aus. Und da denke ich, das ist doch das, was wir eigentlich auch immer erleben. Manchmal ist das so eine Last, was wir da haben, was da im Raum steht. Und wenn wir dann zu Gott kommen, dann merken wir, wie diese Last tragbarer wird, erträglicher wird, wie wieder Perspektive in uns reinkommt. Und dann könnte man das oft auch genauso beschreiben. Da sah Bärbel nicht mehr so traurig aus. Da sah Paul nicht mehr so traurig aus. Da sah er anders aus. Das wird sichtbar. Und das sehen Leute und kriegen das mit. Das ist ja jetzt nicht nur ein Ritual. Die merken, da steckt mehr hinter. Da war was echt. Gelebte Beziehung zu Gott. Es ist grundsätzlich wichtig, dass ein Kind, auch wenn es nicht geplant ist, so dann doch gewollt ist, bejaht wird. Unsere jüngste Tochter, die hat mal irgendwann mitgekriegt, dass sie nicht geplant war. Passiert auch, ne? Aber sie war doch gewollt. Aber sie hat das noch nicht zusammengekriegt. Die war auf einmal verunsichert, als sie das irgendwo gehört haben. Bei uns, dass wir gesagt haben, eigentlich warst du nicht mehr geplant. So dumm haben wir das nicht gesagt. Aber vielleicht doch, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber eigentlich warst du nicht geplant. Aber sie war gewollt. Ohne Wenn und Aber. Und sie hat das dann nachher auch gut verstanden, dass das einfach so ist. Da hat man bewusst, wir wollen noch ein Kind und wir wollen noch ein Kind und wir wollen noch ein Kind. Und nach 4 haben wir dann überlegt, wollen wir noch ein Kind? Und da kam dann die Julia und damit war ja immer noch nicht Schluss. Später haben wir ja nicht mehr in Eigenproduktion Kinder gekriegt, sondern Kinder aufgenommen. Aber gewollt waren sie alle. Wirklich gewollt, bejaht. Das ist ganz wichtig. Manche Hebamme, mancher Kinderarzt sagt, sie könnten erkennen, ob ein Kind gewollt oder ungewollt ist. Es bestehen tiefe Zusammenhänge zwischen der Einstellung der Eltern in der vorgeburtlichen Zeit und der seelischen Stabilität eines Kindes. Das Ja oder das Nein sind wie Segen oder Fluch für die Persönlichkeitsentwicklung. Und übrigens, das gilt für das ganze Leben, auch nach der Geburt. Eigentlich würde ich gerne darüber predigen. Mir ist das im Zusammenhang mit der Frage nach der Mahlfeier nochmal ganz neu bewusst geworden und auch im Blick darauf ganz bewusst geworden, da sind viele krank geworden und entschlafen, weil bei der Mahlfeier gewisse Dinge nicht richtig gelaufen sind, beziehungsweise gar nicht mal bei der Mahlfeier nur, sondern Haltungen waren nicht richtig. Mir waren andere egal und gleichgültig. Und ich denke, wenn solche Dinge zwischen Menschen stehen, das hat auch was mit ihrer Gesundheit oder ihrem Kranksein zu tun. Wenn wir gegen einen Menschen Schleusen öffnen, der Ablehnung, und wenn es sogar noch böse Worte gibt, dann transportieren wir in das Leben dieses Menschen etwas hinein. Und ich will zwei Worte gebrauchen, nochmal Segen oder Fluch. Fluch, Böses. Und damit muss der Mensch und auch Christen sich mindestens körperlich auseinandersetzen. Das hat oft eine schädliche Wirkung. Nimmer einem Menschen den Rahmen der Zuwendung, der Wertschätzung, der Liebe, der Achtung, nimm einem Menschen diesen Rahmen mal im Miteinander und das wird ja über so Dinge deutlich, ob er mir überhaupt im Blickfeld ist und so weiter. und ich werde merken, meinem Gegenüber wird es nicht gut gehen damit. Erstmal seelisch nicht und unter Umständen auch körperlich nicht. Gib einem Menschen den Rahmen der Annahme, der Zuwendung, der Wertschätzung. Und das ist schwierig, weil es sind viele Menschen und überall die Signale setzen durch unser Leben ist ganz schwer, aber tu das und du wirst sehen, ein Mensch gesundet. Menschen gesunden in einem Rahmen von Liebe, Wertschätzung und Annahme. Und in einem Rahmen von dem Gegenteil wären Menschen krank. Das ist nicht die Erklärung für jedes Kranksein unter uns, aber es ist nicht irgendwo spirituell mystisch, was der Paulus im Korintherbrief schreibt, sondern genau das. So viel Lieblosigkeit in der Gemeinde, dass das noch nicht mal klappt, die gegenseitige Fürsorge und Versorgung macht Menschen kaputt. Und wir wissen das ja, ne, was schon allein Worte zerstören können. Und wenn wir Haltungen spüren, die brauchen noch niemals ausgedrückt sein, wie viel die uns zu schaffen machen, körperlich auch, aber nicht nur körperlich. Ja, die Eltern des Samuel hatten dann auch die Schwangerschaft mit Gebet entsprechend begleitet. Den Weg unserer Kinder begleiten. Mit Fürsorge, mit guten Wünschen, mit konkreten Gebeten. Und nicht nur mit Gemecker und Gejammer bei allen möglichen Gelegenheiten. Ist schwer. Es gibt Kinder unter den Kindern, die man hat. Die legen manchmal Zeiten hin und Wege hin und Verhaltensweisen hin. Die nerven. Die strengen an, die sind mühevoll. Und manchmal muss ich mich richtig daran erinnern, sag ihm was Wertschätzendes, Liebevolles und Positives, auch wenn das Kontrast ist zu dem, was er im Moment liefert. Weil nur ständig das Drüberstülpen, was nicht klappt, was nicht in Ordnung ist, was der Kritik bedarf, das geht nicht. Das verändert nicht, das hilft nicht. Das ist manchmal schwer, aber ich denke, ihr versteht die Priorisierung. Wir müssen Sachen ansprechen. Es geht nicht darum, dass wir die Augen verschließen vor der Wahrheit. Es geht nicht darum, dass wir eine Affenliebe haben und jemand alles machen kann. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass das andere weiter, dass wir, manchmal ist das schwer, einen kreativen und wirklichen Weg zu finden, dass wir weiter uns diese Signale setzen, das Handeln dem anderen Liebe zeigt und Liebe erleben lässt. Wertachtung. Für Elkanah und Hannah war das Gebet kein Überbleibsel eines ehemals frommen Kults. Sie wussten um die Gnade Gottes, die ihnen geschenkt war. Sie wussten, dass sie gerade diesen Gott bitten durften in jeder Not und in allen Lebensumständen und nicht nur für die Ausbreitung des Reiches Gottes, sage ich jetzt mal, wir müssen nicht sagen, richtig tolle Christen sind wir, wenn wir jetzt nur noch für die Ausbreitung des Reiches Gottes beten, nur noch für Schenke, dass Menschen sich bekehren, das und das und das. Unsere persönlichen Dinge haben ihren Raum vor Gott. Es ist ein Teil unserer Kindschaft. Unsere Beziehungen, die haben ihren Raum. Wenn es dabei nur bleibt, unsere persönlichen Dinge, da muss das mal aufgebrochen werden. Da muss Gott wirken, dass das wieder in unser Blickfeld kommt. Worum geht es ihm noch durch unser Leben und auch durch unsere Gebete? Da müssen wir vielleicht das Vaterunser mal hören, worum wir beten sollen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Aber auch da sehen wir, unsere persönlichen Bedürfnisse haben darin ganz selbstverständlich ihren Platz. Wenn uns unsere Kinder lieb und wichtig und wert sind, dann stellt sich ja immer auch die Frage, wie beschütze ich sie? Wie helfe ich ihnen in Problemen und wie mache ich das bei der so häufigen räumlichen Trennung? Und die räumliche Trennung fängt ja spätestens am Kindergarten an und dann in der Schule und dann der Schulweg und die Freizeit und das wird immer mehr. Und nachher haben sie ein selbstständiges Leben. Und gerade an dieser Stelle habe ich das, und das habe ich auch schon mal erzählt, sehr deutlich von Gott gelernt. Ich hatte eigentlich einen Reflex und ich denke, das ist erstmal grundsätzlich positiv aus Liebe, wenn irgendwo was war und ich irgendwas wusste mit einem meiner Kinder und in Not war und ich wollte immer hin und tun und machen und hatte Angst, ihn jetzt alleine zu lassen und so weiter und so fort. Und es geht ja manchmal eben nicht anders, wegen meiner Situation oder seiner Situation. Und ich habe das gelernt, dass das nicht nur so eine psychologische Methode ist, damit ich selbst irgendwo wieder ruhig darüber werde, sondern ein wirkungsvolles Mittel ist, die Kinder Gott anzuvertrauen. Das hat mir immer Frieden in mein Herz gebracht und mir immer die Erfahrung geschenkt, dass Gott da gewirkt hat. Manchmal macht mich Gott ganz gezielt irgendwann auf irgendetwas aufmerksam, Kinder oder andere Menschen auch. Und ich merke, ich muss jetzt wirklich beten. Manchmal weiß ich gar nicht genau, was ist. Manchmal kann man es nicht erfragen. Und ich bete dann für diesen Menschen in dieser Situation, bis ich Frieden bekomme. Und manchmal kriegt man eine ganz entscheidende Antwort danach, dass das ein Augenblick des Handelns Gottes war. Ich erzähle euch ein Beispiel. Wir saßen in unserer Gemeinde in Schleswig-Holstein zusammen, hatten einen Gebetsabend und jemand hatte in diesem Gebetsabend einen prophetischen Eindruck. Und zwar, dass eines der Kinder, eines unserer Missionare in Papua-Neuguinea, gerade ganz unmittelbar bedroht ist. Eine ganz reale Bedrohung. Und wir haben das ernst genommen und wir haben dafür gebetet, bis wir Frieden hatten und Ruhe hatten. Und kurze Zeit später kriegten wir Post von denen und die schrieben, an dem und dem Tag war um die und die Zeit das und das Ereignis. Und es war Lebensgefahr für eins unserer Kinder und Gott hat geholfen. Und wir schrieben zurück, um die Zeit hat Gott uns das gezeigt. Strategisches Gebet über 1000 Kilometer. Wir haben dafür gebetet und Gott hat geholfen. Und Gott hat seine Leute. Wenn wir vor ihm leben, wenn wir mit ihm leben, wenn wir beten, wenn er uns gebrauchen kann, dann wird er uns in dieses Handeln mit einbauen. Man kann natürlich sagen, er braucht uns, er kann das auch alleine. Braucht er kein Gebet von Rendsburgern für Leute in Papua-Neuguinea. Hat er aber gebraucht. Wollte aber. Wir dürfen auch transparenter mit den Dingen sein, die wir nicht schaffen, die uns zu schwer sind und das mehr teilen. Wir haben Begrenzungen, können nicht überall sein, können nicht 24 Stunden wachen, bewahren, sorgen und kümmern. Wir haben Grenzen, Gott aber nicht. Gott nicht. Und ist es nicht super, um Gottes Möglichkeiten zu wissen, dann zu vertrauen und Gott in Anspruch zu nehmen? Das ist unser tägliches Gebet. Und ein ganz großer Teil unseres Betens täglich könnte man mit dieser Überschrift versehen, anvertrauen. Was wir Gott alles bewusst anvertrauen, im Wissen um unsere Grenzen und im Wissen um seine Möglichkeiten. Ein Mensch in der Bibel sagt, Gott ist Schirm und Schutz. Er ist der Helfer in den Nöten, die uns betroffen haben. Für uns als Ehepaar ist das eine unbeschreiblich hilfreiche Alltagsmöglichkeit, Alltagserfahrung, Glaubenswirklichkeit. Unsere Kinder, unsere Enkel, Menschen, die uns am Herzen liegen, die Gott uns ans Herz gelegt hat, täglich dem Segen Gottes, seiner Hilfe, seiner Bewahrung, aber auch seinen Plänen und Absichten mit ihnen anzuvertrauen. Wir haben Grenzen, Gott nicht. Und manchmal kommt so eine Aussage, gerade wenn man eine längere Zeit für jemanden betet, immer nur beten, kann man natürlich sagen, klar, wo Handeln dran ist, ist auch manchmal Handeln dran, aber das ist ein anderes Thema. Ja, immer nur beten, denn der Gott kann und das hat sich nicht verändert. Und wir bleiben begrenzt, das hat sich auch nicht verändert. Und das ist ein wirkungsvolles Mittel Gottes. Gebet, gelebte Gemeinschaft, mit Gott darüber reden. Es gibt noch eine andere Seite des Gebets und ich bin gleich am Ende. Nicht nur die Audienz bei Gott, um ihn alle unsere Sorgen zu sagen und das so leicht ängstliche Herz zu entlasten, was die Hanna ja ganz deutlich getan hat und ihm dadurch zum Handeln zu bewegen. Hanna hatte ja viel erleiden müssen an Kränkungen und Demütigungen, aber sie hatte nicht alles in sich hineingefressen, sondern schon immer mit Gott darüber geredet und es dadurch bewältigt und dadurch auch gleichzeitig eine Menge über Vergebung und Barmherzigkeit bei Gott gelernt. Gott ist die beste Adresse auch für unsere Verletzungen, für unseren Frust, für den Schmerz, den wir manchmal im Miteinander erleiden. Und wichtig ist dann, und das wirkt Gott, dass wir nicht auf diesem Level stehen bleiben, diesem Frustlevel und den immer weiter allen möglichen Leuten vor die Füße schütten. Das hilft nämlich nichts, sondern dass wir verändert werden. Und zu Hannas Leben, da sieht man das dann, gehörte auch, dass sie Gott mit Danken und Lobgebeten und Liedern ihre Freude, ihre guten Erfahrungen zurückgab. Sie gab Gott das zurück durch Lob. Und auch das wieder, was schafft das für eine gute Atmosphäre, wenn das zu unserem Alltag auch zu Hause gehört, wenn auch das die Kinder ablesen. Unser Gott ist nicht nur der Notfallgott, die zuverlässige Rettungsapotheke, der Verbandskasten im Schrank, sondern wir bringen das auch so, dass die anderen das mitkriegen vor Gott, die guten Erfahrungen. Und wir merken, das schafft eine Atmosphäre der Hoffnung. Die häusliche Atmosphäre wurde bei Samuels Eltern durch Dankbarkeit, durch Lob Gottes und Freude mitgeprägt. Und der Lobgesang der Hanna ist uns überliefert. Also er war öffentlich, man hat ihn mitbekommen. Und ich denke, das wirkt auch unheimlich wesensverändernd. Das reinigt das Klima in jeder Familie, wenn das einen Raum hat in unserem Miteinander. Dass wir das unseren Kindern bezeugen, wie auch immer. Ob es ein Lobgesang ist, ich singe lieber nicht, dann sagen die immer, ich soll aufhören, sondern ich erzähle das dann. Ein Grund, warum Kinder dem christlichen Glauben nichts abgewinnen können, trotz christlichem Elternhaus, ist oft dieses Echtheitsproblem. Ist unser frommes Reden echt? Oder wirkt unser Kirchenbesuch, manche fromme Tradition, vielleicht mancher fromme Spruch, nicht für unser Kids wie Heuchelei? Die Echtheit unseres Glaubens, auch der Gebete, zeigt sich auch im Gehorsam Gott gegenüber, zeigt sich im Lebensstil, zeigt sich in der Konfliktbewältigung. Und es geht jetzt nicht um Perfektionismus, weil irgendwann merken das unsere Kids oder die anderen Menschen auch, sie kriegen das ja auch nicht hin, perfekt zu sein. Aber wie gehen wir damit um? Und wenn wir das unseren Kindern spiegeln, wie Gott mit unserem Nicht-Perfekt-Sein, auch unserem Versagen umgeht, wenn wir das unseren Kindern deutlich machen, wie Gott mit unseren Ängsten umgeht oder auch mal mit unseren Grenzüberschreitungen, unserer Schuld, dann geben wir ihnen auch ein gutes Gepäck mit auf den Weg zur Bewältigung ihres eigenen Lebens, zu der auch Grenzen, Schuld gehören, Ängste gehören und anderes. Also nicht verbergen, nicht denken, ich kann nur Sonnenseiten rauskehren, ich kann nur die Highlights erzählen, sondern erzähl die Wirklichkeit mit Gott. Sprich von deiner Schwachheit, von deinen Ängsten, von deinen Problemen, von deinen Überforderungen und zeichne aber, wie das Gott in deinem Leben bewältigt und wie Gott in deinem Leben damit umgeht. Wir würden ja gerne immer was Perfektes hinlegen, ich auch. Aber da werden wir für die Menschen auch irgendwo nachher so distanziert, dass es gar nicht mehr hilft. Ich weiß noch, dass ich als junger Christ gedacht habe, da war so ein Typ in der Gemeinde, in der ersten, wo ich war, der war so super und so perfekt, hohem moralischen Anspruch. Und ich habe mir gedacht, oh ja, so werde ich nie. Ich habe auch andere Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, in 2 Jahren bin ich perfekt. Aber das war dann eine andere Phase. Ich habe gedacht, so werde ich nie. Der hat mich überhaupt nicht eingeladen, mich auf Jesus einzulassen und ihm nachzufolgen durch seinen, sag ich mal, Perfektionismus, den er uns dargestellt hat. Nachher Mut gemacht haben mir Menschen, die nach vorne gegangen sind und erzählt haben, sie haben Probleme gehabt, sie haben versagt, sie haben was nicht gekonnt und Gott hat ihnen geholfen. Die haben mir Mut gemacht. Da habe ich mich wiedergefunden. Und ich bin heute sehr dankbar für ehrliche Menschen, die Wegbegleiter waren. Nicht für fromme Perfektionisten. Elkanah und Hanna lebten im Willen Gottes. Bei allen Fehlern, die sie gemacht haben. Für sie hatte Gottes Wort Gültigkeit. Für ihre ganze Lebensgestaltung. Und sie gehen im Gehorsam dann auch einen schweren Weg für Eltern. Sie erfüllen beide ihr Gelübde. Gelübde sind ja Versprechen. Viele Leute haben Gelübde abgegeben in irgendwelchen Nöten. Lieber Gott, rette mich, dann mache ich dies und das. Sie, besonders Hanna, hatte Gott versprochen, der Samuel sollte Gott ganz und gar gehören. Das war auch ein Verzicht auf ihre soziale Sicherheit. Kinder waren damals sozusagen die ganze Rente. Sie hatte den Samuel Gott versprochen und sie geben ihn in jungen Jahren in den Tempel. Tempel war nicht der Ort der Vollkommenheit, das sehen wir an dem Menschen Eli, der da auch war. Aber Tempel war gleichzeitig der Ort der göttlichen Gegenwart. Und ich denke, beides ist wichtig. Der Eli in aller seiner Begrenztheit hat Weichenstellungen im Leben von Samuel geliefert, die richtig waren. Ihm gelehrt, wie man auf Gottes Stimme hört. Bei aller Begrenztheit. Aber das Wesentliche war, er lebte in dem Ort der Gegenwart Gottes. Damit Gott ihn verbindlich prägen konnte. Damit Gott ihn konkret prägen konnte. Und das ist auch etwas. Schaffe ich das, meinen Kindern zu helfen, dass es Orte gibt der Gegenwart Gottes in ihrem Leben? Das muss nicht sonntags nur die Gemeinde sein. auch in ihrem Alltag. Und ihr wichtigstes Erziehungsziel, das darf ich jetzt auch mal an dieser Stelle sagen, ich bin für Bildung, für all diese Sachen. Und ich fand das so gut, dass uns das letzten Sonntag so deutlich wurde, für die Kinder in Äthiopien, wie wichtig Bildung ist, ist ihre Zukunft. Bei unseren Kindern ist das ja anders teilweise. Bis in die Familie hinein, die finden das unheimlich unnötig, Schule und so. Und die Kinder in Afrika sind dankbar dafür und wir spenden dafür, dass die Schule besuchen können. Da wird so mancher 14, 15, 16-Jährige keinen Pfennig für geben. Auch nicht für andere. Aber das Wichtige ist, dass ihr Kind in die Gemeinschaft mit Gott kommt und dann bleibend in die Gemeinschaft mit Gott kommt. Und da sind so eine Priorisierungsfrage. Wir haben eine doppelte Verantwortung für unsere Kinder. Sie müssen sie fähig machen, hier in dieser Welt zu leben, mit allen Ansprüchen und selbstständig lebensfähig zu werden. Da gehört zu Bildung und vieles andere mehr. Auch ganz praktisches Verhalten. Aber manchmal haben sich die Prioritäten verloren bei uns. Die erste Priorität bleibt doch, dass sie zu Christus kommen. Dass sie in die Gemeinschaft mit Gott kommen, dass sie ewiges Leben haben, dass ihr Leben errettet ist, dass sie Zukunft haben. Und manchmal beten wir nur noch dafür, dass die Arbeit gut wird und dass sie den richtigen Platz finden und dass das und das und das ist und haben nicht mehr das andere wesentliche Anliegen im Blick. Zuerst lebten die Eltern Hingabe in ihrer Verantwortung an ihrem Kind und dann hergeben können, loslassen können. Zuerst eine Bindung, die Mutterschaft bejahen, die Vaterschaft bejahen, Einbindung des Kindes in die Familie, für das Kind leben, eigenes zurückstellen. Zeit haben für das Kind, nicht materiell abspeisen. Und dann die zweite, Entbindung des Kindes von den Eltern. Weg in eine eigene Beziehung zu Gott. Denn Gott bringt das Beste in unserem Leben hervor. Loslassen ist das Stichwort. Das letzte, ein Bibelwort, das deutlich macht, was Gottes Erziehungseinfluss hervorbringt. Loslassen an Gott und da Vertrauen haben. Das heißt, ich bin nicht aus allem rausgenommen, aber da laufen die wesentlichen Dinge in der eigenständigen Beziehung. Aber was dieser Erziehungseinfluss Gottes hervorbringt, wenn wir unsere Kinder zu diesem Gott, zu dieser Gottesbeziehung verholfen haben, steht im Galaterbrief des Paulus, wer durch seine persönliche Entscheidung, heißt es da, zu einem Leben mit Gott gehört, zu Jesus Christus gekommen ist, können wir sagen. Der bekommt den Geist Gottes geschenkt und der Geist Gottes bringt in unserem Leben Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und die Frage ist, wäre das nicht eine erstrebenswerte Persönlichkeit für unsere Kinder und auch für uns? Amen.